Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Triple Double.
Der NBA-Talk.
Auf meinsportpodcast.de.
Fred VanVleet hat einen absoluten Karriereabend. Die Big Three haben abgeliefert und die Boston Celtics gewinnen ganz knapp bei den Golden State Warriors. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen der letzten Nacht. Und darüber müssen wir natürlich sprechen hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Und das mache ich mit jemandem aus unserem Expertenteam hier zu diesen Basketball-Sendungen. Das ist dieses Mal Amir Selim. Hallo Amir.
Hallo Andreas.
Ja, wir müssen über Toronto sprechen, die bei den Orlando Magic gewonnen haben mit 123 zu 108. Das alleine wäre nicht so richtig die Nachricht. Aber Fred VanVleet, eigentlich ein eher unauffälliger Typ, hat letzte Nacht ja so ziemlich alles abgefeuert, was ging. Und er hat auch noch alles getroffen. 17 von 23 aus dem Feld, 9 Dreier insgesamt, die er getroffen hat. Und am Ende 54 Punkte für ihn, natürlich ein absoluter Rekord. Und auch bei den Raptors hat man das noch nicht so häufig gesehen.
Ja, er hat direkt einen neuen Franchise-Rekord aufgelegt mit den 54 Punkten. Zuvor hatte den DeMar DeRozan vor 3 Jahren, am 1. Januar 2018, gegen die Bucks aufgelegt mit 52 Punkten. Und ja, das Besondere bei Fred VanVleet ist, er ist ungedraftet. Also er hat auch jetzt nicht den vielleicht typischsten Verlauf für einen NBA-Profi. Aber er hat jetzt schon seit einigen Jahren, ist er ja einer der wichtigsten Spieler bei den Raptors, war auch bei dem Meistertitel dabei. Und ja, wie du schon gesagt hast, die Nacht hat er einfach Feuer gefangen und das auch durchgängig im Spiel, also 17 Punkte im ersten Viertel, 11 im zweiten, 18 im dritten und auch im letzten Viertel nochmal 8 Punkte geliefert. Und ja, er war wesentlicher Bestandteil oder dafür, dass die Toronto Raptors jetzt den 7. Sieg aus dem 11. Spiel holen, nachdem sie ja relativ schlecht gestartet sind, nur 2 aus 8 aus den ersten 10 Spielen. Ja, und ich glaube, solche Spiele braucht es für die Raptors, damit sie jetzt Fahrt aufnehmen und ja auch im Playoff-Rennen sich mal so langsam reinmelden.
Es ist immer ganz interessant, wenn ein Team feststellt, dass ein Spieler heiß läuft. Dann kriegt er den Ball und versucht einfach etwas mehr und die Spieler vertrauen ihm dann ja. Und du hast es gerade gesagt, Fred VanVleet hat in den letzten Jahren schon immer gezeigt, dass er ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft ist. Aber da war es dann relativ klar und relativ schnell deutlich, dem müssen wir den Ball geben und der muss weiterwerfen. Und das ist immer ganz lustig, das zu sehen, dass es dann die Spieler dann doch relativ uneigennützig dann auch reagieren.
Ja, ich glaube, das ist bei den Toronto Raptors vielleicht dann auch nochmal einfacher, wenn es schon ein Team ist, das auch schon einige Jahre zusammenspielt. Also ein Kyle Lowry ist schon länger dabei, der auch nach dem Spiel meinte, ja, man hat gemerkt, dass er Feuer fängt und dann ja, denken die da auch uneigennützig, weil sie ja letztlich gewinnen wollen. Dann gibt man den Ball halt an Fred VanVleet weiter und ja, wie schon gesagt, er hat 11 Dreier geworfen. Also da versteht sich ja von selbst, dass er dann die Bälle bekommt, gerade wenn dann auch die Magic dann Probleme haben, ihn zu verteidigen. Also sie haben während des Spiels die verschiedensten Guards ihn an den Kopf geworfen quasi und ja, es hat dann nicht gereicht und er konnte trotzdem die Punkte liefern. Ja, also ich glaube, die Toronto Raptors haben da alles richtig gemacht, VanVleet während des Spiels zu füttern.
Gab es bei den Toronto Raptors noch jemanden, der sich auszeichnen konnte oder haben die einfach alle nur den Platz gemacht für Fred VanVleet? Früher hieß es bei Michael Jordan immer, gib Michael den Ball und GF steht nicht im Weg rum.
Ja, ganz einfach vielleicht ja nicht. Er hat, also klar hat er den Bärenanteil dann, den Löwenanteil dann gehabt, aber dann natürlich auch die anderen Starter waren im Fokus. Kyle Lowry mit einem wieder guten Runden Spiel, 14 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists, also ein Triple-Double gemacht, auch ein Norman Powell mit 23 Punkten und auch ein Siakam, der dann vielleicht offensiv nicht ganz so im Fokus stand wie vielleicht sonst, trotzdem aber 8 Assists gemacht, also es war doch eine relativ runde Leistung und ja, ich glaube, das war ja eigentlich auch die Stärke der Raptors, dass sie ein breites Team sind und auch ordentliches Data haben. Jetzt, wie gesagt, die Saison begann jetzt etwas holprig, Aber sie sind jetzt durch diesen Sieg jetzt dann auch wieder auf Platz 9 in der Eastern Conference und ja, sind dann wieder dran an den Playoff-Plätzen.
Die Toronto Raptors gewinnen also dieses Spiel und Fred VanVleet hat sich ausgezeichnet und hinterher wurde er dann auch noch mit einer Gatorade-Dusche beehrt. Also das gibt es dann ja auch nur für besondere Leistungen. Fred VanVleet stand im Mittelpunkt dieses Abends für die Toronto Raptors, die das Spiel gewonnen haben. Und Amir hat es gerade gesagt, in der Eastern Conference robben sie sich langsam an die Playoff-Plätze ran, sind jetzt auf Platz 9 mit 9 Siegen und 12 Niederlagen. Wir hatten auch noch ein richtiges Spitzenspiel in der letzten Nacht, das nämlich der Brooklyn Nets bei den LA Clippers. Und die Brooklyn Nets können das Spiel mit 124-120 gewinnen. Aber gegen die LA Clippers braucht es eine großartige Leistung von allen drei Big Three, die Brooklyn Nets jetzt zur Verfügung haben. Und die haben abgeliefert. Kyrie Irving 39, James Harden mit dem Triple-Double und Kevin Durant mit 28 Punkten. Da lief diese Big Three-Maschinerie mal auf kompletten Touren, oder?
Ja, sie waren auf jeden Fall gefragt und sie haben dann auch alle abgeliefert. Sie hatten jetzt zuletzt gegen die Wizards gerade defensiv ihre Probleme und haben 149 Punkte zugelassen. Unter anderem auch ein 48-Punkte-Viertel gegen die Wizards. Und ich glaube, die Reaktion war genau richtig. Zwar haben die Clippers trotzdem ihren Durchschnitt von 21,7 von der 3 gehalten, aber sowohl defensiv als auch offensiv war das eine auch recht ordentliche Leistung. Und dass die offensiv liefern können, wissen wir ja bereits. Ich glaube, da hat man bei Harden, Irving und Durant keine Zweifel. Aber dass sie dann auch defensiv so Phasen abspielen können wie im vierten Viertel, wo man dann einfach einen 13-0-Lauf startet und damit das Spiel mehr oder weniger dann entscheidet. Das war auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen, sowohl für die Gegner in der NBA als auch für sich selbst.
War es die ganze Zeit ein knappes Spiel oder konnte sich zwischendurch ein Team absetzen beziehungsweise gab es dann eine Aufholjagd?
Also auf jeden Fall haben die Clippers besser gestartet. Es war auch das erste Mal, dass die Nets nach 9 Vierteln in Folge mit mindestens 30 Punkten wieder nur 24 in einem Viertel gemacht haben. Aber ansonsten war das Spiel relativ eng. Und ja, es war ein Spiel, das wie so oft, gerade wenn man dann solche Starspieler hat auf beiden Seiten, das dann im vierten Viertel entschieden wurde, wo die Clippers eigentlich schon 5 Punkte voran waren oder zumindest ein kleineres Polster hatten. Und wie schon gesagt, danach gab es dann einen 13-0-Lauf der Nets, bei dem dann die drei alle getroffen haben, davon 8 Punkte allein von Kyrie Irving. Und ja, und das hat dann das Spiel entschieden. Und ich glaube, die Nets werden zufrieden sein, dass sie dann auch gegen die Clippers dann überzeugt haben, die ja das beste Team momentan in der Liga sind.
Das kann ich mir vorstellen, dass sie relativ zufrieden sind. Die Clippers haben nur in Anführungsstrichen eine Big Two mit Kawhi Leonard und Paul George. Konnten die wenigstens dagegen halten, beziehungsweise gab es nicht so richtig viel von den weiteren Spielern von den Clippers, um dieses Spiel zu drehen, oder wie sah es aus?
Ja, Nikola Batum war noch relativ erfolgreich, sowohl vom Feld insgesamt als auch von der 3, also 5 Dreier gemacht, 21 Punkte geliefert. Serge Ibaka war dann vor allem defensiv gefragt, offensiv dann nicht so im Fokus und von der Bank, Marcus Morris dann noch. Ich fand es interessant, dass beide Teams eine relativ kleine Rotation gespielt haben. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, wie wichtig das Spiel war, dass beide Teams da jetzt nicht oder keine Möglichkeit hatten, jetzt auch mal vielleicht mal Spieler reinzuwerfen, die nicht so im Fokus sind. Aber ja, die Clippers waren eigentlich gut im Spiel. Es waren, wie gesagt, Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden haben. Ich glaube, das ist dann auch in der Regular Season nicht ganz so dramatisch. Und ich glaube, die Paul George hat es nach dem Spiel gesagt, das Spiel selbst hat denen Spaß gemacht und sie wollen gerne nochmal gegen die Nets spielen und dann hoffentlich gewinnen.
Die Brooklyn Nets gewinnen also dieses Spiel mit 124-120 dank Kyrie Irvings 39 Punkten, dank des Triple-Doubles von James Harden und dank der 28 Punkte dann auch noch von Kevin Durant, der dann auch noch aus dem Feld so richtig erfolgreich war. Kevin Durant am Ende mit 11 von 13 aus dem Feld, 84,6% Trefferquote. Das ist schon richtig, richtig stark und dagegen muss ein Team erstmal gewinnen. Ein drittes Spiel wollen wir uns noch ein bisschen genauer angucken. Das ist nämlich auch ein Ost-West-Kampf gewesen und das ist das Spiel der Boston Celtics bei den Golden State Warriors geworden. Bei den Golden State Warriors ist so ein bisschen der Wurm drin, auch unter anderem dann, weil Klay Thompson nicht dabei ist in diesem Jahr. Es muss alles über Stephen Curry gehen, vielleicht noch über Draymond Green, aber insgesamt läuft es noch nicht so richtig. Die Golden State Warriors haben dieses Spiel verloren. War es mehr vom Üblichen oder wie ist das Spiel gelaufen, dass die Golden State Warriors das wieder nicht gewinnen konnten?
Ja, vor allem beim Frontcourt Probleme mit der personelle Probleme. Also James Wiseman hatte sich am Samstag gegen Detroit verletzt und jetzt hatte sich in der ersten Halbzeit auch noch Kevin Looney verletzt. Dementsprechend war man dann nicht mehr ganz so stark besetzt und hatte jetzt keinen klassischen Center auf dem Feld. Und Steve Kerr selbst sprach es nach dem Spiel an. Also für ihn waren vor allem die Rebound-Probleme, die man dann hatte, die dann eben ein Jaylen Brown oder auch ein Daniel Theis dann genutzt haben auf Seiten der Celtics. Man hat insgesamt 51 zu 36 Rebounds gehabt für die Celtics. Und trotzdem war das Spiel eigentlich relativ eng. Letztlich erst im vierten Viertel konnten sich dann die Celtics etwas absetzen und die Warriors kamen dann nicht mehr wirklich ran. Vielleicht auch dann etwas unglücklich, dass dann ein Andrew Wiggins auch gleich zwei Fehlwürfe von der Free-Throw-Line dann wirft. Aber nichtsdestotrotz ein enges Spiel und die Warriors haben jetzt erstmal, müssen gucken, wie sie das dann personal jetzt regeln, ohne einen klaren Center.
Die Golden State Warriors haben ja auch so ein bisschen Hoffnung da reingesetzt in Caddy Oubre Jr., den sie ja dann geholt haben vor der Saison und der ja so ein bisschen auch die Arbeit von Klay Thompson übernehmen soll. Der kann diese Rolle noch nicht so ganz ausfüllen. Habe ich das oder habe ich das falsch im Gefühl?
Ja, gerade von der Dreierlinie, also seine, wenn man sich seine Saisonstatistiken anguckt, dann ist es auf jeden Fall deutlich zu wenig. Er wirft momentan nur rund 23% von der Dreierlinie. Er ist auf jeden Fall nicht unbedingt der profilierteste Dreierwerfer, aber auch da sein Karrieredurchschnitt ist bei 33%. Also er trifft auf jeden Fall weniger, als er das normalerweise könnte. Und auch wenn er vielleicht keinen Klay Thompson ersetzen kann, erwartet man sich da schon mehr. Gleiches gilt, denke ich, aber auch für Andrew Wiggins, der ja immerhin schon vor längerem aber Nummer 1 Draft-Pick war und all die Jahre Ansätze gezeigt hat, warum er das vielleicht auch mal war, aber nie so wirklich den Sprung geschafft hat zu einem richtigen Leistungsträger bei Minnesota. Und bei ihm ähnlich, also gestern Nacht auch. Er hat okay geworfen insgesamt vom Feld, aber nur einen Dreier geworfen. Wie gesagt, in der Crunchtime dann zwei Freiwürfe verfehlt. Also ich glaube, man hatte da vielleicht noch ein bisschen gegambelt auf Seiten der Warriors, dass man solche Spieler holt, die dann vielleicht man durch die Kultur der Warriors oder wie auch immer einen Sprung machen können und momentan fehlt es da vielleicht ein bisschen, dementsprechend dann auch mehr auf den Schultern von Stephen Curry.
Kelly Oubre Jr. mit einem Plus-Minus-Wert von -25, das heißt, wenn er auf dem Feld war, haben die Boston Celtics quasi 25 Punkte mehr gemacht als die Golden State Warriors. Wer konnte sich bei den Boston Celtics am besten auszeichnen und wie ist Daniel Theis heiß gelaufen, weil er ist gerade in der ersten Halbzeit durch einen ziemlich spektakulären Block dann auch im Internet berühmt geworden heute.
Ja, ein sehr ordentlicher Block, wie du schon gesagt hast. Dazu halt, wie gesagt, die Probleme der Warriors an den Brettern gut ausgenutzt. Also 11 Rebounds geholt. Dementsprechend auch weniger Second-Chance-Chancen für die Warriors zugelassen. Und offensiv vor allem natürlich die üblichen Verdächtigen. Also Jason Tatum mit 27 Punkten. Jaylen Brown auch mit 18 Punkten, auch wenn er ein bisschen Probleme von der Dreierlinie hatte. Und Kemba Walker mit 19. Also das übliche Trio hat überzeugt. Gerade Jaylen Brown, der ja diese Saison irgendwie einen richtigen Sprung gemacht hat, zumindest scheint es so. Also kaum ist Gordon Hayward weg, scheint man ihn auch problemlos ersetzen zu können. Und ja, dementsprechend die Celtics jetzt stehen wieder ganz ordentlich da. Und die Warriors dagegen müssen gucken, dass sie dann halt, sie bräuchten jetzt mal so einen kleineren Lauf, glaube ich, damit sie sich ein bisschen festsetzen in den Playoff-Plätzen.
Das ist das Spiel der Boston Celtics gewesen, die bei den Golden State Warriors gewonnen haben mit 111 zu 107. Die Boston Celtics stehen jetzt bei 11 Siegen und 8 Niederlagen in der Eastern Conference, die Golden State Warriors bei 11 und 10 in der Western Conference. Wir haben noch drei weitere Spiele gehabt, die im Schnelldurchlauf. Die Indiana Pacers gewinnen gegen die Memphis Grizzlies mit 134 zu 116. Domantas Sabonis mit einer dominanten Leistung, 32 Punkte, 13 Rebounds. Die Washington Wizards verlieren zu Hause gegen die Portland Trailblazers mit 121 zu 132, obwohl Bradley Beal 37 Punkte gemacht hat. Damian Lillard auf der Gegenseite mit 32 Punkten. Und die Utah Jazz gewinnen gegen die Detroit Pistons mit 117 zu 105. Donovan Mitchell mit 32 Punkten und 6 Rebounds für die Utah Jazz erfolgreich. Das waren die Spiele aus der letzten Nacht. Fred VanVleet ist ein berühmter Mann geworden in der letzten Nacht. Das war Amir Sedim mit seinen Einschätzungen zu dieser NBA-Nacht. Danke, Amir.
Danke auch, Andreas.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Triple Double.
Der NBA Talk.
Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.